Jesus, ich danke dir, dass wir dich jetzt loben dürfen zusammen für dieses Privileg, dass du das hörst, dass unser Lobpreis im Himmel erschallt. Das ist doch, das ist krass, geht gar nicht in meinen Kopf rein, wie besonders das ist. Schenk uns das, dass wir das einfach miteinander erleben dürfen, nicht so wichtig ist, wie achtet wer auf wen oder so, sondern wir einfach diese Gemeinschaft dabei feiern und segne auch, was wir hören werden von dir. Gib mir deine Worte des Lebens, sprich zu jedem einzelnen Herz. Amen. Okay, eigentlich ein Vorrecht, dass wir jetzt Zeit haben, um über Gott nachzudenken. Weiß nicht, wie du jetzt gerade hier sitzt. Ich mache dir Mut, jetzt reinzugehen. Das Spannende ist, eigentlich hängt richtig viel jetzt auch an dir. Wisst ihr, was auch cool ist an dem Marathonbild? Das Coole an dem Marathonbild ist, das fordert eigentlich ganz schön heraus, oder? Es hat sowas, wow, irgendwie bin ich ja auch integriert, irgendwie sollte ich ja auch aktiv sein oder so. Und aktiv auf deinem Weg mit Jesus kannst du zum Beispiel sein, wie du eben jetzt in der Andacht sitzt. Die Bibel legt ganz oft Verantwortung auf den, der zuhört. Und von dem her mache ich dir Mut und ich mache euch auch Mut, nutzt die Notizhefte, schreibt mal mit, auch wenn es nicht dein Ding ist, es hilft voll, dabei zu bleiben oder so. Und gilt natürlich nicht nur für Andachten, sondern insgesamt haben wir voll Verantwortung. Mit was für einer Haltung gehen wir auch an die Sachen dran? Heute geht es um Gesamtbild. Gesamtbild, also irgendwas, was so eine Art Überblick schafft. Und das Gesamtbild seht ihr hier. Seht ihr hier jetzt? Sehr gut. Das Gesamtbild heißt Marathon Lebensgarten, göttlich verwurzelt Leben. Und jetzt überlegst du dir so, okay. Ein Garten ist ein bisschen was anderes wie eine Laufstrecke, aber das Prinzip von Marathon ist dasselbe. Das Prinzip von Marathon ist ausdauernd dranbleiben. Das ist auch ganz schön anstrengend, so ständige Gartenarbeit ist ganz schön anstrengend. Es ist wichtig, dass man es immer, immer, immer wieder macht. Aber es ist auch würdevoll, es steckt voll das Potenzial drin, voll die Kraft. Und warum wir den Garten gewählt haben, ist einfach so, das fasst das, was wir euch in den Tagen über die verschiedenen Einheiten mitgeben wollen, ist einfach leichter, das zusammenzufassen. Und deswegen nehmen wir sozusagen dieses Marathon, dieses Ausdauerbild vom Garten an der Stelle mit rein. Und der erste Punkt, warum wir das machen, ist Überblick statt Verwirrung. Wer von euch war schon mal in einem Labyrinth? Also ich war noch nie in so einem richtigen Labyrinth, wo es so richtig herausfordernd war, leider, habe ich mir dann überlegt. Aber wenn du in einem Labyrinth ungefähr an so einer Stelle stehst, dann ist es so, oh, okay, wohin denn? Also so schwierig ein bisschen. Wie komme ich denn hier raus? Was aber hilft, wenn du für ein Labyrinth sowas hast, das sind dann so wie diese ganzen Kinderrätsel, wo du so einen schönen Plan hast und dann hast du drei Möglichkeiten und dann kannst du so schön mit deinem Bleistift da durchgehen. Wenn du aber wirklich in so einem Labyrinth drinsteckst, boah, das ist richtig hart, von der einen Seite auf die andere zu kommen. Sind auch schon ein paar Leute drin gestorben. Nein, war ein Spaß. Wäre aber, nee, egal. Verrannt. Okay, was will ich euch sagen mit dem Bild mit dem Labyrinth? Ich glaube, manchmal ist es, wenn wir Glaubensthemen und sowas wahrnehmen, ich glaube, manchmal ist es da so ähnlich. Also, wir haben irgendwie wäre das Bild eigentlich so, aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, als wäre die Erde da oben und die Pflanzen da rechts und die Schilder, also so völliges Chaos quasi in dem Gartenbild. Und ich glaube, manchmal passiert es auf unserem Weg mit Jesus. Warum? Weil wir hören richtig, richtig viele Dinge. Jeder von euch hört richtig viele Dinge, als Jungschau-Mitarbeiter, als Gottesdienstbesucher, hier auf JK und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, manchmal ist so die Schwierigkeit, wenn man dann da so drinsteht, was passt eigentlich wohin? Also gestern höre ich was zu durch Jesus, letzte Woche habe ich irgendwo was über Bücher lesen gehört, dann habe ich irgendwas über meine Identität gehört, dann über das und dann über das. So viel, was man hört, auch in diesen Tagen werdet ihr richtig viel hören. Und so ein Gesamtbild soll helfen, ein bisschen einen Schritt zurückzutreten, wie so eine Adlerperspektive zu kriegen Und dann so ein bisschen eine Übersicht. Okay, was gehört eigentlich wohin? Wie stehen die Dinge zueinander? Wie hat sich Gott eben mein Leben auf dieser Erde, was wir ja gestern hatten, mein Leben auf dieser Erde als Kind Gottes, wie denkt sich Gott das so im Gesamten? Natürlich, ein Bild deckt nie alles ab, aber so ein bisschen wünsche ich mir, dass das euch so einen Überblick gibt, dass ihr auch für euch dann so ein bisschen einordnen könnt. Weil ich denke, es steckt auch eine Gefahr drin, in dieser Chaos-Sortierung oder so, die wir manchmal haben. Weil meistens ist es ja so, wichtig ist dann halt, was sich gerade wichtig anfühlt. Also bei mir war das ganz stark so, in einer gewissen Zeit war es so, oh, wenn ich nur regelmäßig Bibel lesen würde, daran hängt alles. Oder wenn ich mit Sexualität und Pornos besser klarkommen würde, daran hängt alles. Oder wenn ich regelmäßig lang beten lerne, daran hängt alles. Oder wenn ich intensiver mitarbeite, daran hängt alles. Oder wenn ich mehr Geld gebe oder so, daran hängt alles so. Man surft so in verschiedene Themen rein und manche Bibelarbeiten und Andachten und Bücher sind auch so geredet oder so geschrieben, dass man den Eindruck hat, so, daran hängt jetzt alles. Das hat ja manchmal auch ein bisschen was, weil die Leute haben ja auch eine Passion für das Thema, das sie gerade so weitergeben. Aber es hängt nicht immer da und daran alles, sondern ist ein bisschen vielschichtiger. Es gehört ein bisschen mehr dazu im Gesamten. Und deswegen ist auch, das kennt ihr vielleicht so manchmal, dann sagt man so, das und das hat mein Leben verändert, die JK hat mein Leben verändert oder dieses Gespräch und so weiter. Und all das, da ist ja schon was Wahres dran, aber zentral ist eigentlich, und da hilft diese Sortierung auch mit, die wir in diesen, Jahren könnte man auch sagen, es hilft so ein bisschen mit, dass zentral, was ich schon gestern gesagt habe, ist, alles hängt erstmal an Jesus und wenn überhaupt jemand Leben verändert, dann ist es Jesus. Und das war auch, was wir uns gestern angeschaut haben, dieses durch Jesus. Und das ist ein ganz zentraler Teil, dass dieses Bild mit vermitteln wird. So, also Verwirrung, Tendenz zum Chaosverständnis, alles hängt irgendwie irgendwo rum, alle Themen. Hilfe, so ein Gesamtbild, um das ein bisschen einzuordnen für euch. Auch wenn ihr dann Bibel lest, um so ein bisschen die Themen so zuzuordnen zu können. Und der Wert von Überblick ist natürlich auch klar, man hat es ein bisschen kompakter. Hey, was ist Gott wichtig? Man hat es so ein bisschen zusammengefasst. Und auch, und es ist natürlich, obwohl es kompakter ist, trotzdem der Wunsch, dass da eine Tiefe drin ist. Also ich würde sagen, in dem Bild nehmt ihr richtig viele biblische Prinzipien mit. Also erster Punkt, warum dieses Gesamtbild? Weil ich uns und euch wünsche, dass ihr Überblick habt, statt so verwirrend und alles schwebt irgendwie so rum, was man am Christlichen hört. Ich glaube, das ist richtig, ist wertvoll für unseren Weg mit Jesus. Das Zweite, für das das Bild da ist, ist, ich hoffe, dass ihr in den Tagen auch durch dieses Bild lernt, mit Jesus heilsam auf euch selbst zu schauen. Auch heilsam auf andere zu schauen, aber heilsam auch auf euch selber zu schauen. Dieses Bild gibt euch ein bisschen wie eine Vorlage oder eine Hilfestellung, euch und euer Leben mit Gott als Kinder Gottes auf dieser Erde wahrzunehmen, so ein bisschen einzuordnen, also einen Blick auf euch selber zu richten. Und das heißt, es hat auch so ein bisschen was mit Reflexion und so zu tun. Und da sitzen jetzt ja ganz unterschiedliche Leute hier. Also hier sitzen ein paar Nullreflektierer. Das heißt, du fragst dich eigentlich fast nie irgendwas über dich selber und denkst auch selten dreimal über was nach, was schon mal passiert ist. Und hier sitzen auch so Allesreflektierer. So, die können fast gar nicht anders. Das ist dann wie so ein Drang in uns, kann ich fast sagen. Man denkt einfach über die Sachen nach, die passieren. Man schaut alles nochmal so ein bisschen wie neben sich an. Und dazwischen gibt es natürlich alles Mögliche, mehr oder weniger. Es kommt manchmal auch aufs Themenfeld an. Aber insgesamt, glaube ich, hat so auf sich selber schauen, hat schon auch einen Wert. Wir schauen mal in unsere Bibeln rein und schlagen mal auf Sprüche 4, Vers 13. Sprüche sind nach den Psalmen im Alten Testament so in der es ist schon fast die Mitte auch der gesamten Bibel. Und da steht ein ziemlich bekannter Vers. Also 23 müsste eigentlich stehen. Und wenn da geschrieben wird, behüte dein Herz, ist es ja wieder eine Aufforderung. So, jetzt kannst du dir überlegen, wie behüte ich denn mein Herz? Und mein Herz behüten hat schon was damit zu tun. Also Herz ist auch so ein bisschen ein Bild für den inneren Menschen, biblisch, also was so in uns abgeht. Und wenn da steht Herz behüten, dann ist es schon auch, ist es wichtig, dass du so ein bisschen verstehst, okay, was geht denn in mir ab? Das ist schon ein Teil davon. Klar gehört auch Gott dazu, dass wir unser Herz in guter Weise behüten, aber es gehört schon auch der Teil dazu, mit ihm auf uns zu schauen. Das ist natürlich ein klares Statement. Und eine andere Stelle, die schlagen wir jetzt nicht auf, Apostelgeschichte 20, 28, sagt Paulus zu so Gemeindeleitern, hey, habt Acht auf euch selbst. Und da stecken zwei gute Sachen drin. Erstens mal die Botschaft, hey, hab Acht auf dich selbst. Und das hängt auch wieder mit zusammen, okay? Ich lerne ein bisschen auf mich und mein Leben zu schauen, das ist das eine. Und das andere ist ja, aber steckt auch so in euch drin. Also steckt gleich so was Gemeinschaftliches auch drin. Und deswegen ist in dem Punkt mir nicht nur wichtig, dass ihr lernt, auf euch zu schauen, sondern dass ihr auch lernt, eure Freunde, Leute, die mit euch unterwegs sind, wenn ihr irgendwo für Kids oder andere verantwortlich seid, dass ihr auch lernt, auf andere in so einer guten Weise mit Jesus heilsam da drauf zu schauen. Und jetzt ist natürlich das Entscheidende, wenn man sich selber anschaut, ob ihr das in der Regel eher so heilsam oder kaputtmachend macht, wenn ihr auf euch schaut. Und ich glaube, ganz viele von uns, die es automatisch machen, haben so einen Hang, dass man sich ständig so kaputtmachend anschaut. Also es folgt dann so Frustration und manchmal so eine Hoffnungslosigkeit und man ist unzufrieden mit sich und man sieht so viele Probleme und dieses und jenes wäre doch eigentlich besser. Und so, wenn man ehrlich zu sich selber ist und auch Ungutes entdeckt, dann zieht es so runter und dann verdrängt man es vielleicht irgendwie wieder. Ich glaube, wir haben richtig oft so was ganz Natürliches, ist so auch oft so was Kaputtmachendes, wenn wir uns selber anschauen. Und was meinte ich jetzt mit heilsam und mit Jesus draufschauen? Johannes 4 steht so eine krasse Geschichte, wo Jesus einer Frau begegnet, die einen ganz schwierigen Background hatte. Verschiedene Männer, sozial, war die einfach am Rand und so. Und das Spannende ist, als Jesus ihr begegnet, erlebt die Frau einen Rahmen, in dem sie sich öffnet, in dem sie sich ehrlich ist, obwohl sie das sonst immer verstecken wollte. Aber krass, obwohl Jesus knallhart sagt, ich würde gern, oder sie dahin führt, dass sie ehrlich auf genau das schaut, was sie die ganze Zeit verdrängen will. Also Jesus hat so eine Art, bei Menschen genau das, was sie immer vor anderen verstecken, hervorzuholen, aber irgendwie macht es die Leute nicht kaputt. Zachäus ist doch so eine bekannte Geschichte, dieser geldgierige Vaterlandsverräter, also ist übel, was er gemacht hat, sein ganzes Leben lang. Und als Jesus zu ihm kommt, holt er sogar selber das Thema hoch. Ist krass. Bei Petrus haut Jesus manchmal so Sachen raus. Er sagt ihm einmal, geh hinter mich, Satan. Was du gerade machst, ist richtig teuflisch vom Gedankengang her. Das ist falsch. Und Petrus hält es aus und bleibt trotzdem gern bei Jesus. Und Jesus sagt ihm auch einmal so richtig deutlich, hey, du wirst auch mal Fehler machen. Und es ist auch insgesamt spannend. Jesus war ja der perfekteste Mensch, der je gelebt hat. Und eigentlich denken wir so in unserem Inneren immer, wenn jemand perfekt ist und gar keine Fehler hat, da ist sogar psychologisch erwiesen in so ein paar Studien, da entwickeln Leute meistens eine Ablehnung dagegen. Wenn jemand gut aussieht und noch alles gut kann, das sind die zwei Parameter, dann entwickelt man eher eine Abneigung gegen die Person. Die haben die Gefahr, unbeliebt zu werden. Ist unfair, aber so sind halt Menschen manchmal. Und bei Jesus, der war ja alles noch viel, viel mehr. Und krass, und wer hat sich bei ihm wohlgefühlt? Prostituierte, eben Zöllner, diese Vaterlandsverräter, Leute, die eben offensichtlich Sünder waren, waren sie ja alle, aber bei manchen war es halt offensichtlich. Leute, die ihr Leben gar nicht auf die Reihe gekriegt haben, so wie das halt den Maßstäben damals entsprochen hat. Und es ist stark. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und er sagt gleichzeitig auch, er ist Weg und Leben. Und deswegen, wenn wir mit Jesus auf uns drauf schauen, dann glaube ich, steckt da wie so eine Kraft drin. Einfach krass, wir können uns einfach wahr anschauen. Und weißt du, wenn du dich mit Jesus wahr anschaust, dann ist das was richtig Heilsames. Weil dann kannst du so wie die Person, die ich gerade genannt habe, vielleicht auch mal richtig harte Sachen hören. Dann kannst du dich vielleicht auch richtig schwierigen Dingen in dir stellen, weil Jesus ja dabei ist. Und Jesus dabei steht und sagt, und weißt du, ich weiß es alles, wirklich alles. Und noch mehr, wie du selber weißt. Und ich stehe neben dir da, wo du jetzt stehst. Nicht erst, wenn du es in Ordnung gebracht hast. Nicht erst, wenn es kaschiert ist. Sondern da, wo du stehst. Da habe ich dich lieb. Da nehme ich dich an. Ich mag nicht die 5 Schritte gehen, die vielleicht für den Superchrist gerade dran sind. Sondern ich mag mit dir da, wo du stehst, einen Schritt gehen. Und wenn dein Leben eher aussieht wie so ein Güllehaufen, dann heißt es vielleicht, dass der nächste Schritt ist, eine Schaufel von dem Güllenhaufen mal an den richtigen Platz zu bringen und raus aus deinem Herz zu schaufeln. Und dann ist es schon ein wertvoller Schritt. Muss nicht alles kaschiert sein, muss nicht alles perfekt sein, gar nicht. Und das ist aber oft das, was uns so triggert, was wir gern. Wir hätten gern alles sauber, wir hätten gern alles aufgeräumt. Aber wenn du Jesus wirklich begegnest, dann ist das so eine Liebe, sagt, ich sehe es, ich sehe dich einfach ehrlich da, wo du stehst. Wahr, ich laber nicht drum rum, ich sag die Sachen schon, aber da habe ich dich lieb und von da aus gehen wir Schritte. Und das ist eine Kraft. Das ist eine Kraft, die es hat, wenn wir mit Jesus auf uns selber schauen und auch wenn wir auf andere schauen. Den meisten von euch fällt es vielleicht mit anderen leichter wie mit sich selber. Es ist spannend, warum das so ist, könnt ihr später in der Kleingruppe mal drüber sprechen. Aber es ist so stark und so freimachend und auch das Potenzial dafür, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass das in dein Leben reinkommt, dass es auch in die Wunden und auch in die schwierigen Ecken deines Lebens reinkommt, natürlich auch in das Schöne, aber dass das so durchdringt. Und vielleicht dürfen diese Tage für dich eine Hilfe sein, um da tiefer mit reinzugehen, tiefer reinzugehen, mit Jesus auf dich selber zu schauen, dich selber da wahrzunehmen, wo du stehst, wahrzunehmen. Ist eigentlich cool, da steckt Wahrheit schon mit drin. So wie du bist, nicht kaschiert, nicht irgendwie dargestellt oder sowas. Und jetzt, wenn wir von dem kommen, okay, ein Überblick ist einfach was Hilfreiches, um auch mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm heilsam draufzuschauen auf unser Leben, bringt Gutes hervor, gibt die Möglichkeit, mit Jesus nächste Schritte zu gehen, da wo wir stehen. Dann ist jetzt natürlich in dem nächsten Schritt wichtig, dass wir das Gesamtbild verstehen. Und klar, wenn wir das jetzt durchgehen, dann ist natürlich dein Job als Zuhörer, das schon mal so ein bisschen auf dein Leben zu übertragen. Zu überlegen, okay, wie wäre das denn bei mir, wie hängt das bei mir zusammen und so weiter und so fort. Und wenn man so ein Gesamtbild hat, dann findet ihr jetzt nirgends die Bibelstelle, wo genau dieses Bild beschrieben ist. Sondern das Bild versucht, verschiedene Bibelstellen, verschiedene biblische Prinzipien zusammenzufassen. Und die werdet ihr teilweise in der Andacht, aber vor allem auch in den vielen Themen, die wir noch hören werden, werdet ihr die verschiedenen Bibelstellen auch hören, die das unterstreichen. Aber wir lesen uns so eine zusammen in Jeremia 17. Das ist so, keine Ahnung, 40 Seiten, 50 Seiten hinter diesem Sprüche, wo wir gerade waren. Zwei Bücher weiter quasi, Sprüche, Jesaja, Jeremia. Kapitel 17, da ist ein Bild beschrieben, das fasst schon richtig viel, das nimmt schon richtig viel auf von dem, was in diesem vielleicht für euch noch verwirrend wirkenden Gesamtbild da aufgenommen ist. Das lesen wir jetzt mal zusammen.
So spricht der Herr: Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wuchulderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigen, unfruchtbaren Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen?
Danke dir. Du hast jetzt die einzigartige Möglichkeit, dich direkt die ganze Zeit einzuschalten von deinem Platz aus, wenn du irgendwelche Einwände hast oder dir was nicht passt. Also, starkes Bild, da steckt eine Menge drin. Was steckt denn da so alles drin? Da kommt zuerst so eine trübe, so eine negative Sicht und dann kommt so eine positive Sicht von einem von Pflanzen, die verwurzelt sind. Zuerst lesen wir davon, verflucht ist schon ein krasses Wort, gell? Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut und dessen Herz vom Herrn weicht. Also es wird eine Person beschrieben, die nicht mit Gott verbunden ist, wo das Herz, das Spannende, das Herz wieder, das Innere, das, was uns wichtig ist, daran, wo wir uns klammern, nicht mehr mit Gott verbunden ist. Und dann wird es verglichen mit, er ist wie ein kahler Strauch, aus dem nichts Gutes kommt. Das ist hier mit diesen Dornen dargestellt. Diese Dornen, kahler Strauch, nichts Gutes, keine gute Frucht. Und dann wird dagegen gestellt, aber jemand, der auf Gott vertraut, dessen Herz quasi an Gott hängt, der mit ihm zusammengeht, der wird sein wie ein Baum, an Wasser gepflanzt, also ist versorgt und in gutem Boden ist er da drin. Und selbst wenn Hitze kommt, schaut er noch gut aus. Hitze ist in dem Bild steht für Umstände, also Dinge, die so um uns herum sind. Ob wir zum Beispiel krank oder gesund sind, ob wir verfolgt oder frei sind, sowas sind Umstände. Und selbst wenn es mal richtig schwierig ist und wie so ein Sturm aufkommt, heißt es da, bleibt es gut. Es ist zwar kein Baum, sondern eher so ein Maiskolben, aber es bleibt gut. Er ist stark verwurzelt und deswegen ist auch die Frucht gut. Das Spannende an dem Text ist, dass in Vers 9, das wirkt doch fast wie so ein Fremdkörper. Also jetzt kommt dieses Bild und so schön gegenübergestellt. Zuerst derjenige ohne Gott, so dornig, strauchig, kommt nichts Gutes bei hervor. Dann jemand mit Gott, voll die gute Frucht, grüne Blätter. Und dann Vers 9, so völlig plötzlich, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus oder wer kann es verstehen, wer kann es durchdringen? Und da ist nochmal wie so ein Nachschub, wie so eine Unterstreichung. Das Ganze, dieses Schwierige in uns, dieses Gemischte da, dieses Schlamassel, hat mit zu tun mit dem, was in uns abgeht. Und deswegen nochmal, es ist, glaube ich, voll wichtig, dass wir lernen, da drauf zu schauen und auch in den Tagen. Und stark ist ja dann, dass Gott von sich selber sagt, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, in Vers 10 dann, er ist der, der das versteht. Und er ist auch der, der dir in den Tagen, glaube ich, mehr Verständnis dafür geben kann und sich dann auch gut um dein Herz kümmern kann. Man könnte noch so ein paar andere Stellen nehmen. Jesus zum Beispiel macht ein Gleichnis, wo auch ganz viel das mit diesen Wurzeln und was daraus kommt hervorgeht. Da sagt er zum Beispiel mal, der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens Böses hervor. Und dann vergleicht er das auch an anderer Stelle, wie ein schlechter Baum mit schlechten Wurzeln schlechte Frucht bringt sozusagen. Und genauso umgedreht auch positiv formuliert. Also es kommt immer wieder vor, dieses Prinzip, worin wir verwurzelt sind, beeinflusst, was rauskommt. Und in so einer Mischung aus Bösem und Gutem. Und jetzt geht es in dem nächsten Step einfach darum, dieses Bild zu verstehen, weil damit werden wir viel arbeiten. Und ich hoffe, dass du deinen Kopf anschaltest und sagst, okay, ja, ich will da mit reingehen. Und ich glaube, es hilft, um das besser zu verstehen, hilft, das Bild mal anzuschauen von jemandem, der nett zu Jesus Christus gehört. Vielleicht gehörst du nicht zu Jesus, dann ist es biblisch gesehen dein Bild. Vielleicht glaubst du nicht, dass Gott existiert, dann kann es dir egal sein. Wenn du denkst, dass es Gott gibt, dann ist es aber schon auch eine krasse Wahrheit. Und ich glaube, insgesamt ist es eine krasse Wahrheit, weil ich ja glaube, dass es Gott gibt. Aber Gottes Sicht auf ein Leben von jemandem, der nicht zu ihm gehört, ist quasi so. Das hier unten steht quasi, könnte man sagen, für das Herz oder für den inneren Menschen. Das, was so in uns drin ist. Biblisch gesehen ist es von einem Menschen, der nicht zu Jesus gehört, komplett verdorben. Fleisch ist der theologische Begriff, den die Bibel dafür öfters verwendet. Nichts Gutes bringend, nichts lebensbringend. Steht da mal im Römerbrief, dass diejenigen, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ah, dann denkst du so, boah, wenn wir es uns wirklich überlegen, ist es ein bisschen hart, oder? Also ich kenne richtig viele Leute, die nicht zu Jesus gehören, die machen richtig coole Sachen. Also die bauen Waisenheime oder die sind einfach liebe Gastgeber, die sind voll wertschätzende Zuhörer. Und du denkst so, boah, ist krass. Und ja, es ist wirklich so, eigentlich könnte man zu diesen verschiedenen Dornen hier so Daumen hinmachen. Also es gibt tatsächlich Dornen, die sind eigentlich prinzipiell gut und es gibt Dornen, die sind schlecht. Ah, und jetzt müsst ihr zwei Ebenen unterscheiden. Und zwar, die eine Ebene ist quasi, ob etwas aus dem, wie Gott grundsätzlich sich Leben gedacht hat, was gute und schlechte Handlungen ist, ob da was gut oder schlecht ist. Also, jemanden ein Leben zu retten, ist aus Gottes Perspektive besser, wie jemanden zu töten. Jemandem Armen Essen zu geben, schreibt Gott auch ganz viel davon, ist besser, wie jemandem Armen sein Essen wegzunehmen. Und können wir jetzt ewig so weitermachen. Und es gilt für Christen und Nichtchristen. Sozusagen Ethik. So, an sich gibt es gute und ungute Sachen. Das ist auch wichtig, wenn wir manchmal mit Nichtchristen sprechen. So, ich brauche jemanden, der ein Waisenheim aufbaut, nicht sagen, ist aber schlecht, was du da machst. Sondern es ist gut, was er da macht. Und es ist was Wertvolles. Es hat auch in Gottes Augen einen Wert. Aber in dem Bild geht es darum, worin gründet das, was Menschen machen. Und das ist eine Ebene tiefer. Und das ist aus Gottes Sicht noch wichtiger. Und am wichtigsten ist Gott, weil er Leben ist und weil er will, dass jeder Mensch echtes Leben bekommt. Deswegen will er, dass alles, was passiert, in ihm verwurzelt ist. Mit ihm verbunden. Durch seine Kraft, wie wir es gestern hatten. Und das geht bei so einem Menschen nicht, weil da kein Gott drin ist. Da gibt es keinen Jesus im Inneren. Da lebt kein Geist Gottes in ihm. Und deswegen, alle Motivationen, alle tieferen Herzensanliegen, die dahinter stehen, drehen sich letztlich irgendwie um die Person selber. Um Motive, wie die Person gern leben will, selbst wenn das Bild von einer Person ist, richtig aufopferungsvoll zu leben oder so. Kann auch sowas sein. Aber letzten Endes steht halt nicht Gott im Mittelpunkt und das ist dann das Problem daran. In 2. Samuel steht es mal, sagt es Gott, da wo es um David geht, sagt er zu Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an und wir würden hier außen vielleicht sagen, wow, die machen so krasse, gute Dinge, aber vom Herzen her gedacht, ist es eigentlich im Falschen verwurzelt. Und das ist noch wichtiger, wo das Ganze drin verwurzelt ist. Okay, weiter geht's. Was passiert jetzt, wenn jemand Kind Gottes wird? Wenn jemand Kind Gottes wird, verändert sich der Garten dahin. Und es könnte ja irgendwie eigentlich ein bisschen schöner sein, finde ich so. Weil es ist irgendwie, das sind ja immer noch Dornen und da ist immer noch Ungutes. Aber das ist halt, das gehört dazu, solange wir auf dieser Erde leben und es ist auch wichtig, das wahrzunehmen. Wie funktioniert das Bild? Also, das Bild von dir als Kind Gottes auf dieser Erde zeigt eben einmal diesen inneren Menschen, so das Herz, das, was uns wichtig ist, woran wir hängen, worin unsere Herzenswurzeln verwurzelt sind und was daraus folgt, das im Überblick. Und was ihr hier ganz konkret seht, ist quasi ein Garten und dieser Garten steht für euren Lebensgarten. Und euer Lebensgarten besteht aus verschiedenen Bereichen. Hier in diesem Bildausschnitt seht ihr zwei Gartenbeete, die sind durch diese Pfosten hier markiert. Ihr seht einmal das Gartenbeet der Gefühle und ihr seht einmal das Gartenbeet der Familie. So, jetzt merkt ihr vielleicht schon, okay, ich bestehe nicht nur aus Gefühlen und Familien, sondern zu meinem Leben gehört noch viel mehr. Und das, was da noch mehr dazu gehört, ist mit diesen Pfeilen hier angedeutet. Also, da gehört eben auch Besitz, Arbeit und so weiter, entscheidende Bedürfnisse und so dazu. Und natürlich, so Aufteilungen sind nie perfekt, aber das ist mal der Versuch, diese Felder sind mal der Versuch, euer Leben so in die wesentlichsten Bereiche einzuteilen, dass wir so einen Überblick haben, was gehört zu meinem Leben und ich glaube, wenn wir sagen, das hier gehört zu meinem Leben, bei Besitz gehört dann sowas wie Zeit, also auch Freizeit, Geld und Fähigkeiten noch dazu und bei Entscheiden gehört auch Denken dazu und sowas. Wenn wir das hier merken, da ist eigentlich fast alles so drin, was uns in unserem Leben beschäftigt. Für diese Bereiche hier ist es wichtig, da gibt es eine kleine Unterscheidung, diese drei hier sind eher innerliche Bereiche. Das heißt, da geht es um Dinge, die in euch drin, die mehr in euch drin passieren. Also was ich fühle, was meine Wünsche und Bedürfnisse sind, was ich denke und entscheide. Das merkt ihr schon, ist eher was in mir abgeht. Und logisch, Wenn du jetzt in Beziehung reingehst oder mit deinem Geld überlegst, wie gehst du damit um, oder eine Freundschaft führst, ist ja klar, da kommen natürlich auch Gefühle vor und Wünsche und Bedürfnisse und so weiter. Das kommt da alles vor. Aber wir haben gesagt, wir wollen in den Tagen trotzdem auch mal die Bereiche einfach für sich anschauen und dann immer fragen, was ist eigentlich Gottes Idee dazu? Und wie kann das in deinem Leben ausschauen? Wo stehst du und wie kannst du damit weiter umgehen? Und diese ganzen Themen, die ihr hier schon seht, die werden euch alle in den Tagen begegnen. Und wir fragen uns eben, wie gerade gesagt, immer, was ist Gottes Idee? Wo stehst du? Wie kann ich weiter damit umgehen? Und jetzt ist natürlich das Entscheidende, klar, sind die Pflanzen verwurzelt? Und dieser gute braune Boden hier, das ist quasi dieser göttliche Boden. Das ist das, was passiert ist, als ihr Kinder Gottes wurdet, wurde euer Garten grundsätzlich schön. Grundsätzlich kam Geist Gottes, kam göttlicher Boden in euer Leben rein. Und wir werden das vertiefen, was es mit diesem göttlichen Boden auf uns hat, weil wichtig ist, der hängt halt an Jesus, an dem, was Jesus getan hat, daran, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben, daran, dass wir für ihn leben. Und klar, das Bild zeigt im Prinzip ganz einfach, okay, entscheidend ist, dass meine Herzenswurzeln, das, was die Schätze meines Herzens sind, woran ich hänge, dass die eben im göttlichen Boden verwurzelt sind. Und nicht in verdorbenem Bodenfleisch, weil das ist wichtig zu checken, eine biblische Wahrheit. Du bist zwar aus Gottes Perspektive dieser neue, dieser schöne, dieser heilige Boden, aber du bist auch noch, in dir gibt es auch noch verdorbenen und hässlichen Boden. Und wenn du dich manchmal fragst, warum habe ich eigentlich ständig Lust auf blöde Dinge, warum habe ich ständig keine Lust auf schlechte Dinge, dann liegt es genau daran, dass dieser schlechte Boden noch in dir drin ist und dass es eine Kraft ist. So im Galaterbrief heißt es mal, die kämpfen wie gegeneinander. Das sind zwei Antriebskräfte in euch, die in verschiedene Richtungen wollen. Und die Frage ist am Ende nicht, wie kriege ich diesen Boden hier weg? Weil der geht nicht weg. Bis wir sterben, ist dieser Boden in uns. Bis du stirbst, wird immer in dir so ein Drang sein, auch schlechte Dinge zu machen. Und die Frage ist, vertraust du diesem Drang? Gehst du dem nach? Gibst du dem Raum? Klammerst du dich da dran? Oder vertraust du auf Jesus? Bist du göttlich verwurzelt quasi? Bist du im guten Boden verwurzelt? Und dementsprechend wächst daraus dann die Früchte oder die Dornen und die stehen quasi für eure Verhaltensweisen. Also das, was rauskommt, das, was wir ganz praktisch sichtbar tun, aber auch das, was du unsichtbar tust, sagt ja Jesus mehrfach, auch die Gedankenwelt, auch das, wie wir über andere urteilen, denken und so weiter, macht viel aus. Das sind quasi Früchte und Dornen deines Lebens. Und jetzt sind in dem Bild ja nur so ein paar ganz wenige dargestellt. Also, aber in dem Bereich Gefühle zum Beispiel gibt es natürlich bei jedem von euch unzählig ist übertrieben, aber richtig viele Dornen und richtig viele Früchte. Also viel Gutes und Schlechtes, nur für die Übersicht hier sind es so ein paar wenige. Und wenn wir dann in so ein Thema reingehen und über Gefühle Gedanken machen, klar, dann ist es dein Job, dann zu überlegen, okay, was ist aus Gottes Sicht Frucht, was ist aus Gottes Sicht gut und wie sieht es bei mir aus? Wo habe ich Dornen, wo habe ich Früchte? Und die Dornen, die dürfen wir dann zu Jesus bringen, einmalig, immer wieder. Und die Früchte dürfen wir stärken und vielleicht auch neue Früchte einsehen. Die Gießkanne steht quasi für das, dass der Garten bewässert wird, dass der frisch bleibt. Und da machen wir uns auch in zwei Einheiten Gedanken drüber, wie kannst du deine Beziehung mit Gott ganz konkret gestalten? Weil logisch, unser ganzes Leben mit Jesus dreht sich um Beziehung. Und deswegen ist es auch manchmal gut zu fragen, wie gestalte ich denn konkret mit Gott Beziehung? Und da ist richtig schön, dass uns Anna und Steffen da mal mit reinnehmen werden. Und letztlich noch das Wetter, dann ist alles erklärt, was auf der Grafik drauf ist. Eben die Umstände, ich habe es schon mal angerissen. Es passt eigentlich, dass das Wetter sind, also das war auch der Gedanke dahinter, weil wenn ich jetzt so sage, oh, voll schön, heute ist Sonnenschein, na ja, ich finde es auch wirklich schön, das Wetter heute. Aber wenn jetzt morgens regnet und kalt wird und dann bin ich schon den ganzen Tag schlecht drauf, weil es regnet und kalt wird, dann ist es einfach nur dumm. Weil ich kann das ja nicht verändern, wie das Wetter ist. Sondern Umstände sind ein Stück weit was Gott gibt in unser Leben. Logisch. Manche kleinen Umstände kann man ändern und wenn du gute Möglichkeiten dafür hast, dann änder es auch. Aber prinzipiell, ob du jetzt zum Beispiel krank oder gesund bist, ob du in einer wohlhabenden Familie oder eher in einer ärmeren Familie aufwächst, ob du zum Beispiel, was ein harter Umstand ist, mit deinen Eltern aufwächst oder ohne deine Eltern oder nur mit einem Elternteil, ob sich deine Eltern trennen oder zusammen sind, ob du in der Schule beliebt oder unbeliebt bist und so. Das sind ganz viele Umstände, wo wir nur ganz bedingt wie beim Wetter Einfluss drauf haben. Und manches davon ist richtig hart und da darf man auch leiden, da darf man auch mal weinen und es Leuten ehrlich sagen, manches ist richtig schwierig, was wir tragen. Nur das Wichtige in dem Bild ist, es ist nicht unser Ziel, das Zentrale ist nicht, die Umstände zu ändern. So, wenn du sagst, boah, meine Geschwister sind so kacke, dann ist das nicht dein Ziel, dass du deine Geschwister besser machst, sondern dass du drauf schaust, hey, wie gehe ich damit um? Wie stellt sich mein Herz dazu? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass ich dieses Leid tragen muss, zum Beispiel nur einen Elternteil zu haben? Wie gehe ich damit um, dass ich in der Schule ausgegrenzt werde? Wie gehe ich damit um, dass ich saugut aussehe, mega beliebt bin und richtig viele Jungs und Mädels auf mich stehen? Auch das sind Umstände. Umstände sind nicht nur negativ, sondern auch positiv. Wie gehe ich damit um, dass ich eher wohlhabend bin? Wie gehe ich damit um, dass ich eine Sportskanone bin? Umstände können sowohl positiv als auch negativ sein. Und die Frage ist, wie gehe ich vom Herz her damit um? Das ist das Wichtigere. Und wir haben halt die Gefahr, mehr auf die Umstände zu schauen. Wir auf das Herz und immer so alles auf die Umstände zu schieben, aber am Ende ist kein Umstand dafür verantwortlich. Wenn Anna und ich manchmal schwierige Phasen haben, so zum Beispiel beide Jungs schreien und einer von uns ist für beide gleichzeitig zuständig, das ist einfach ein krasser emotionaler Overload, so, und dann kommt der andere noch und stellt irgendeine Frage, die gerade nicht passt, und dann kann es bei ihr und bei mir sein manchmal, dass wir falsch reagieren. Lieblos, also eine Dorne, weil wir eine ungute Wurzel haben. Und dann ist es so naheliegend, dass man so sagt, ja, es liegt aber dran, weil halt es ist gerade so viel mit den Kindern. Ja, das ist ein harter Umstand, vielleicht in der Situation gerade, aber das berechtigt nicht und das entschuldigt auch nicht, dass ich mich deswegen kacke gegenüber Anna verhalte. Von der Denke, um reinzukommen, also Umstände, ja, machen es schwieriger manchmal, keine Dornen hervorwachsen zu lassen, aber es ist trotzdem keine Entschuldigung. Man versteht es vielleicht besser, das wird ja dann auch so oft gemacht. Ja, ich verstehe, warum der zu anderen gemein ist, weil Punkt, 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 Punkt. Aber es ist keine Entschuldigung. Klar, es ist schwieriger, trotzdem gut mit anderen umzugehen, vielleicht, wenn man die Umstände hat wie die Person. Aber es entschuldigt ihn nicht. Das ist trotzdem der Job, egal in welchen Umständen. Und an wem wir das so krass sehen können, dass in den übelsten Umständen menschliche Ablehnung, körperliche Qual, Gottesbeziehung ultra belastet, sehen wir an Jesus. All diese Umstände und dieser Mann hängt am Kreuz und es wachsen Früchte, die sind so schön und so unvorstellbar. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh, steig, oder? Er geht diesen Weg, obwohl er aussteigen könnte, und sagt, ja, ich gehe den Weg aus Liebe weiter. Und es waren die krassesten Umstände. Umstände entschuldigen gar nichts. Sie machen manches verständlich und man kann sie auch wahrnehmen, aber wichtiger ist es, was hier drin abgeht. Okay, wir bündeln das jetzt und dann geht ihr in die Kleingruppen. Drei Punkte zu dem Bild. Das Bild unterstreicht einmal, alles hängt an Jesus. Das zeigt dieser Boden. Als wir Kinder Gottes wurden, wurden wir einen neuen Mensch. Das haben wir Jesus zu verdanken. Dieser Boden ist da, ist von Gott gegeben. Der geht nie mehr weg aus euer Leben. Grundsätzlich, trotz dieser stinkenden Zwischenelemente, grundsätzlich seid ihr schön und heilig wie Jesus. Grundsätzlich seid ihr göttlich, wenn ihr zu Gott gehört. Das musst du dir vielleicht manchmal einfach nochmal sagen. Ich bin göttlich. Das ist krass. Nicht, weil du, es klingt auch ein bisschen arrogant, aber es ist nicht arrogant, weil es liegt ja nicht an dir, sondern an Gott, weil er gesagt hat, ich verbinde mich mit deinem Leben. Grundsätzlich bin ich göttlich, weil es an Jesus hängt und eben nicht an mir. Das ist das Schöne dabei. Dann, alles darf und soll in Jesus verwurzelt sein. Da wollen wir euch mit dem Bild zu einladen. Jeder Lebensbereich, egal was du machst, alles darf in Jesus verwurzelt sein. Vielleicht hörst du es eher wie ein Muss. Dann ist irgendwo in deinem Glaubensbild was schiefgelaufen, weil es ist ein Vorrecht. Es ist cool, dass ich Wurzeln in diesem guten Boden drin haben darf. Alles darf in Jesus verwurzelt sein. Und es soll auch. Warum soll es das? Weil Gott sagt, ich will, du bist berufen zu einem Leben in göttlicher Qualität, zu einem richtig guten Leben. Dafür lade ich dich ein. Und deswegen soll es. Es muss nicht, du musst gar nichts. Aber es soll aus dem Hintergrund, weil sich echtes Leben entfalten soll, weil dein Leben göttliche Qualität haben soll, schön sein soll, auch wenn es manchmal herausfordernd und anstrengend ist und so weiter. Alles darf und soll in Jesus verwurzelt sein. Und Herz statt Umstände. Dreht euch nicht ständig über die Umstände. Versucht nicht, euer Umfeld die ganze Zeit zu ändern und so weiter. Wo das clever und hilfreich ist, kann man das machen, keine Frage. Aber wichtiger bei allem, wichtiger ist, wie geht es deinem Herzen? Wie bist du innerlich? Wie bist du und wo bist du verwurzelt? Das ist das Zentralere. Und jetzt bete ich für euch. Und Jesus Christus, ich preise dich da dafür. Ich finde es so schön, wenn Menschen dir begegnen, dass du so wahr bist. Du beschönigst gar nichts. Und manches hast du mir sogar noch krasser aufgezeigt, wie ich selber gesehen habe, sodass es kurz mehr weht hat. Aber weil du da bist, darf ich es bei dir ablegen. Und das bitte ich dich, dass dieser heilsame Blick mit dir, dass du das jedem schenkst, dass wir so uns selber und uns gegenseitig wahrnehmen können, wirklich messerscharf sehen, was ist gut und was ist schlecht, aber dann wissen, du stehst genau da. Du bist nicht überfordert mit dem Schlechten, du freust dich mit uns an dem Guten und du willst von da aus Schritte gehen. Schenk uns das und ich bitte dich, dass du die Zeit segnest dafür, dass wir lernen, mit dir in guter Weise unser Leben und das Leben von anderen wahrzunehmen. Zeig uns die Wurzeln, die daneben sind. Mach das, zeig es mir, Jesus. Du siehst, wie viele da sind. Schenk, dass ich durch dich und in dir und für dich das rausreißen darf, dir bringen darf. Lass gute neue Wurzeln wachsen und gute Früchte entstehen. Mach uns ein Stück weit schöner und ich danke dir, dass wir bei all dem auf deinem Fundament stehen. Dass wir einfach zu dir gehören, dass wir schon göttlichen Boden haben, schon göttlich sind, das ist wunderbar. Ich preise dich da dafür und segne die Kleingruppen, wo wir da nochmal drüber sprechen und das vertiefen. Amen.